Frage zum Text an sich.
Natürlich.
Mir fällt da auf, dass der wunderbar durchkomponiert ist, dass dann so schöne Vergleiche kommen, wie der erste große Feldversuch des Ministers Münte, also wir sind auf dem Feld, es wird ein Feldversuch gemacht, das passt alles so schön. Dann dieser Vergleich mit einem Film von Detlef Buck, ja, wie ein Sprung. Fließt das einfach so aus Ihnen raus? Oder gehen Sie am Schluss nochmal über einen Text, den Sie einfach mal hingeschrieben haben, und feilen an dem richtig und setzen dann noch hier ein Bomo und dort nochmal ein Glanzlicht drauf? Oder ist der einfach dann fertig, wenn wir den Füller weglegen? Oder Computertaste?
Hier und da verbessere ich schon nochmal was, aber im Grunde ist er fertig, weil ich nicht mehrere Durchgänge mache. Bis auf meinen missratenen Einstieg mache ich nicht irgendwie den ersten Durchgang und dann kommt der zweite fürs schöner Schreiben und der dritte für den Zuckerguss drauf, sondern ich arbeite das Schritt für Schritt runter und brauche dann für den einen Absatz mal mehr, für den anderen weniger Zeit. Aber dann ist der auch weitgehend, ist der dann fertig. Ich gehe da nicht nochmal hinterher ran. Manchmal tue ich das. Tatsächlich. Wenn ich dann denke, auch ich kann das jetzt nicht abschließen, dann setze ich mich am Abend nochmal hin und raspel daran herum und merke, aber ich mache nur Mist. Ich mache nur noch Mist. Ich sollte sozusagen mein Tagwerk jetzt auch beenden, Schluss machen. Abschalten, irgendwas anderes machen, nicht wieder an diese Stelle gehen, die mir sowieso vielleicht noch nicht so richtig gefällt und jetzt auch noch abends und nachts wieder polieren und so, da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht, bei mir selber.
Eine Anschlussfrage, wenn Sie alles erstmal so in sich aufnehmen, dann braucht man ja auch eine gewisse Zeit des innerlichen Verarbeitens. Mhm. Wie machen Sie das? Machen Sie erstmal ganz was anderes, lassen Sie es sacken und dann gehen Sie frisch ran? Oder wälzen Sie das die ganze Zeit in Ihrem Innern, wo man jetzt ansetzen könnte? Oder wie machen Sie es?
Ich wälze das die ganze Zeit mit mir rum. Das beschäftigt mich dann total. Vor allen Dingen in diesen ein, zwei Tagen, bevor ich dann anfange, was zu schreiben. Dann geht mir das gar nicht mehr auf den Kopf. Im Grunde brauche ich dann auch keine Gliederung, weil ich die Nacht im Kopf schon gewacht habe. Vielleicht brauche ich sie deswegen nicht mehr, weil ich dann ich bin dann so damit beschäftigt mit dem Dings, Montagmorgen will ich jetzt loslegen, dann im Grunde habe ich das schon einmal geistig wiedergekäut, wie das jetzt laufen müsste, wie könnte jetzt der Einstieg sein, wie könnte ich jetzt da wieder rauskommen und wie könnte ich überhaupt aufhören und was soll das Ganze, was ist jetzt überhaupt die Geschichte hier, warum diese Geschichte? Und das habe ich im Grunde schon für mich dann geklärt. Ich kann da ganz schlecht abschalten, wenn die Recherche zu Ende ist. Am besten ist, dass ich schreibe das sofort hin. Dann verkürze ich diesen doch etwas quälenden Vorgang.
Also kein Tag dazwischen.
Am besten nicht.
Wie ist denn das bei der Recherche von so einem Text, den man, glaube ich, als Monster bezeichnen kann, das da dann wann wissen Sie denn, dass Sie genug haben? Dann kann es sein, dass Sie beim Schreiben merken, Mist, ich muss noch mal raus.
Ich habe ständig das Gefühl, ich habe nicht genug. Das ist, ich bin dann oft sehr unten.
Ich meine, auch in der Planung zum Beispiel, ich muss zumindest einmal nach Rumänien oder...
Nee, das hat sich so ergeben. Ich wusste ja erst gar nicht, dass der, wo der überall sitzt. Das war mir zu Beginn völlig unklar. Ich wusste nur, der ist irgendwie international. Und aber dass ich nach Südspanien fahren würde, das wurde mir erst mit der Zeit klar. Wann ich aufhöre, ich kann Ihnen das nicht genau sagen. Ich würde immer gerne noch weitermachen. Und manchmal muss ich mich dann zwingen, jetzt Schluss zu machen. In diesem Fall war ja dann auch die ablaufende Salaternte in Deutschland ein ganz praktisches Motiv, jetzt mal Schluss zu machen. Irgendwann sprechen wir schon von der Weinlese, wenn ich jetzt noch weitermache. Ich hatte zum Beispiel dieses Problem auch, als ich mit meinem Kollegen diesen Rasierapparat und die Globalisierung gemacht habe. Da haben wir gedacht, das hört nie auf. Nie hört das auf. Es gibt immer wieder neue Standorte, wo wir was recherchieren könnten. Das Karussell dreht sich. Es springen neue Arbeitnehmer auf, neue Unternehmer, neue Subunternehmer, neue Subunternehmer. Wir können hier nicht Schluss machen. Und da musste man dann einfach irgendwann sagen, es ist Schluss, aus, keiner fährt mehr irgendwo mehr hin, das kriegt keiner mehr gedruckt, wenn wir jetzt weitermachen, nicht mal ein Dossier kriegt das noch hin, und nur so kann ich mich irgendwie disziplinieren. Am liebsten würde ich immer weitermachen, dann wäre ich heute noch nicht fertig. Wollen Sie?
Mich würde nur mal interessieren, ob Sie an irgendeiner Stelle mal innegehalten haben bei dem Gebrauch des Wortes Bauer. Sie schildern ihn ja konsequent und durchgängig als Bauern, also gleich am Einstieg als niedersächsischen Bauern, dann die Frau des Gemüsebauerns, wodurch automatisch ein gewisses Bild entsteht beim Leser, der aber dann, wie Sie ja dann bei der Recherche auch sehr schnell mitbekommt, Moment mal, der Mensch ist international tätig, eigentlich ist er vielleicht ehrlicherweise nicht, vielleicht sogar eher etwas wie ein Agrarmanager, der international operiert. Nur dann hätte man natürlich nicht mehr so schön die Fallhöhe gehabt mit seiner philosophischen Ebene. Haben Sie irgendwann mal überlegt, ihn auch anders einzuführen, beziehungsweise einfach mal anders zu benennen? Oder?
Nee, ich, für mich ist das ein Bauer. Wenn der jetzt hier durch die Tür käme, Sie würden sagen, Sie kämen auf den Begriff Agrarmanager nie im Leben. Sie würden sagen, was ist das denn für ein Bauer? Agrarmanager. Der Typ.
Der schließt sich aus dem Text. Ich kenne ihn ja nicht.
Der ist ein Bauer, wie man nur ein Bauer sein kann. Und er sagt es ja auch selber. Er hat auch zu mir mal gesagt, bezeichnen Sie mich bloß nicht als Landwirt. Ich bin Bauer. Ich werde es immer bleiben. Und wenn ich in eine Bank gehe, hat er mir erzählt, und mit der Deutschen Bank verhandeln muss über Kredite für Landmaschinen, sage ich denen auch, ihr habt es mit einem Bauern zu tun, erklärt mir die Sachen einfach. Ich will es verstehen, ich bin Bauer.
Das ist interessant, weil ich hatte diesen Eindruck im Text eigentlich nur an der Stelle, wo er in Rumänien sozusagen die Krume in die Hand nimmt, ne, und irgendwie sich über den Boden freut sozusagen. Aber ansonsten ist bei mir halt auch stark der andere Eindruck entstanden.
Ja, er ist natürlich, genau was Sie sagen, er ist natürlich ein Agrarmanager. Wenn man jetzt seine Tätigkeit mal auf ein Blatt Papier schriebe, was macht er so den ganzen Tag? Dann ist er nicht mehr viel mit Säen und Ernten, sondern dann ist es ein Bürotyp, der viel rausfährt und dann sich ein paar Papiere anguckt, Entscheidungen trifft und wieder weiterreist. Es ist ein Manager, das stimmt. Aber ich habe den ja noch heute so vor Augen, ich könnte den nie als Manager bezeichnen. Das widerstrebt mir total.
Es sind zwei Themen angeschnitten, über die ich gerne mehr wissen würde. A, Autorengespanne. Also Henning Sussebach ist ja jemand, mit dem Sie häufiger schreiben, ganz offenkundig und ganz gut können. Da würde mich interessieren, wie ist das? Wer von Ihnen beiden zum Beispiel schreibt das oder entsteht das tatsächlich zusammen? Oder wer hat sozusagen dann die Tastatur in der Hand? Und das zweite Ding ist Globalisierung. Das war so eines der Themen, die Sie auch in Ihrer Mail mit verschickt haben und das jetzt nochmal anklagen.
Ja.
Ich habe diesen Text, habe ich gesagt, ich hatte mit der Unterzeichnung Probleme und ich dachte, eigentlich kenne ich die Geschichte schon. Ich lese sie nur deshalb, weil ich unter diesem Stichpunkt Globalisierung erwarte, dass mir da was erzählt wird, was ich so noch nicht gesehen habe. So, und wenn Sie dazu einfach nochmal was sagen können, weil vorhin auch das Thema war, ich hatte drei Geschichten im Blog, ich wusste nicht, welche ich erzählen soll. Womöglich wäre für eine Tageszeitung eine dieser drei Geschichten gekommen und sie wäre nicht komplett gewesen, weil sie vieles weglässt, was man eigentlich wissen will. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen.
Das sind jetzt zwei Fragen, die eigentlich eine lange Antwort erfordern. Ich versuche es mal kurz zu machen. Bei dem, wenn wir was zu zweit schreiben, oft in der Kombination mit Henning Sussebach, dann schreiben wir beide. Und zwar an verschiedenen Tastaturen. Und auch örtlich getrennt, der sitzt hier in Berlin, ich bin hier in Hamburg, und dann schicken wir uns das gegenseitig zu und dann montieren wir das, besprechen wir das vorher, da machen wir dann schon klarer eine Gliederung, wer was, und einer muss es dann ins schwarze Loch schieben. Das bedeutet, einer muss zuerst seine Teile schicken, dann schickt, sagen wir mal, Henning zuerst seine Teile. Ich mache sie bei mir rein und fange an zu kürzen. Natürlich bei seinen Teilen. Dann weiß ich schon, so nach 6-7 Stunden ruft er an, na, wie bist du denn so zufrieden? Und musstest du denn viel wegnehmen? Ich sage, jetzt warte mal, ich brauche noch ein bisschen. Und dann kommt das war sozusagen Ping und dann kommt Pong. Dann schicke ich zurück mit den Kürzungen und jetzt fängt er an zu kürzen. Denn darum geht es eigentlich bei uns beiden immer. 1400 Zeilen zu 900 machen. Und dann geht das hin und her, bis wir eine Fassung haben, von der wir glauben, so damit können wir jetzt leben. Und machen dann vielleicht noch einen gemeinsamen Schluss oder basteln zusammen an dem Einstieg rum oder basteln zusammen an den Nahtstellen herum. Dass er zum Beispiel sagt, hey, das hast du wieder, ich bin zum Beispiel ein Freund harter Brüche. Henning ist ein Freund weicher Übergänge. Und da gibt es dann schon mal so kleinere Reibereien, so einen großen Sprung will ich nicht, aber meistens läuft es tadellos. Und was die Globalisierung betrifft, das war natürlich auch bei diesem Bauern, Agrarmanager, war das genau der Punkt, der mich eigentlich am meisten interessiert hat, auch mich bei der Recherche am meisten überrascht hat. Und ohne diesen Punkt wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen, noch weiter recherchieren zu wollen. Weil mich das am meisten fasziniert hat. Wie so ein Landwirt in der Lage ist, da so durch halb Europa so seine Netze auszuwerfen und wie eins ins andere greift und Wanderarbeiter von hier nach dort und wieder zurück und neue Kolonnen mit neuen Nationalitäten. Ohne das hätte ich das, glaube ich, nicht so spannend gefunden. Und ich glaube, dass deswegen hatte ich das auch nochmal in den Brief an Sie geschrieben, dass es ganz, ganz viele Themen in letzter Zeit gibt, die genau das zum Inhalt haben. Wenn man sich so mal die großen Wirtschaftsthemen 2007 vergegenwärtigt, was ist das so? Da ist zum Beispiel der deutsche Wirtschaftsboom, der ja auch exportgetrieben ist. Da ist die Scheidung von Daimler und Chrysler. Da sind die Folgen des Siemens-Skandals. All das sind lauter Themen, die jeweils auf andere Weise Globalisierungsaspekte mit drin haben, die mindestens international sind, wenn nicht globalisiert. Und von denen ich glaube, dass man sie besser lösen kann, da schließen sich die beiden Kreise, wenn man sie zu mehreren macht. Ich hätte manche Geschichten nicht alleine machen können, weil sie einfach einem über den Kopf wachsen. Und ich glaube, dass es eine gute Idee ist, manches auch mal zu zweit, vielleicht sogar zu dritt zu machen. Vielleicht nicht mehr als zu dritt, weil es dann auch irgendwann unübersichtlich wird und die Verantwortlichkeiten für die Geschichten auch flöten gehen. Ich habe das immer als großen Gewinn betrachtet, auch mal komplizierte Themen zu zweit zu machen. Und sich dann zu überlegen, wie diese Themen funktionieren, wie man die Geschichten erzählen kann, ob man falsch liegt mit seinen Beurteilungen, ob man Sachen nicht anders sehe, wenn man sich einfach mal darüber unterhält, wie der andere das empfunden hat. Das dazu.
Die Arbeitslosen, die deutschen Arbeitslosen, kommen ja in dieser Geschichte nicht besonders gut weg. Ja, aus der Sicht von Herrn Bär ist das verständlich, aus der Sicht von polnischen Erntehelfern wahrscheinlich auch. In dem einen Absatz sprechen Sie dann auch, oder schreiben Sie auch so darüber, dass wenn man mit Ihnen ins Gespräch kommt, wenn man Sie besucht, dann auch durchaus Ihre Gründe für Ihre Arbeitsverweigerung verstehen kann, nachvollziehen kann. Was mich jetzt nur interessiert ist, wie viele Arbeitslose sind tatsächlich, also ob sie da waren bei Ihnen, ob sie die tatsächlich besucht haben und wie viel Zeit sie sich da genommen haben, also ob sie da auch 12 Tage Zeit hatten.
Nein. Das war nicht meine Geschichte. Ich wollte, ich hab mir schon für einige Zeit genommen. Ich habe die mal zu Hause besucht oder wir haben uns neben dem Acker unterhalten. Eine halbe Stunde, eine Stunde mit einer Anzahl von 6, 7 Menschen. Daraus, aus diesen Gesprächen, ist dieser relativ kurze Absatz entstanden. Ich habe auch keinen ich muss auch gestehen, ich habe auch kein schlechtes Gewissen mit der Kürze dieses Absatzes. Ich weiß, man kann das als Rigorismus empfinden, die da so abzukanzeln. So, man kann schon Verständnis für die haben, aber jetzt lassen wir es mal, jetzt gehen wir wieder zu Herrn Beer, dem Unternehmer. Aber das ist nicht meine Meinung. Ich bin der Meinung, dass es mit diesem Absatz war es okay und ich wollte nicht dieses Fass noch aufmachen.
Und Sie hatten am Anfang gesagt, dass Sie mit Ihrem Text ganz zufrieden seien. Ich würde interessieren, ob Sie neben so einem subjektiven Gefühl, dass man etwas gut findet, da auch Qualitätskriterien an Ihre eigene Arbeit anlegen, nachdem Sie dann urteilen, ob etwas gut oder schlecht geworden ist. Und mich würde weiterhin interessieren, welche Rolle Leser bei Ihrer Arbeit spielen. Also wenn Sie schreiben, denken Sie dann daran, für wen schreibe ich das? Gerade bei Wirtschaftsthemen erreicht man vielleicht meistens nur ein gewisses Klientel. Denken Sie daran, wie kann ich vielleicht auch Leute, die sonst eher nicht so wirtschaftsinteressiert sind, erreichen? Stellen Sie sich eine bestimmte Person vor, für die Sie einen Text verfassen?
Nö, die stelle ich mir nicht vor. Ich stelle mir den Leser überhaupt nicht vor. Der Leser existiert für mich gar nicht beim Schreiben. Ich habe noch nie einen vor mir gesehen beim Schreiben. Ich will auch nie einen kennenlernen beim Schreiben. Hinterher ist ja alles gut. Aber ich habe keine Zielgruppe, keine Kunden und sonst was. Ich kann das in dem Moment alles nicht berücksichtigen, was es sozusagen für sachliche Kriterien gibt. Sind unsere Leser eher weiblich, sind sie eher männlich, sind sie eher alt, sind sie eher jung, sind sie technikinteressiert, wirtschaftsinteressiert, kulturinteressiert? Das interessiert mich alles nicht. Ich kann diesen Text nur so machen, dass ich selber das Gefühl habe, ja, ich habe das jetzt gut abgeschlossen. Und woran merke ich das? Es gibt dann so, wenn ich ihn nochmal lese zum Schluss, meist lese ich ihn zuerst meiner Frau vor, und frage sie so, wie findest du das? Weil sie hat nun, interessiert es nun überhaupt nicht mit Wirtschaft und dann Landwirtschaft und so ein Salatbauern. Aber wenn ich dann bei ihr das Gefühl habe, wo sie das alles gar nicht interessiert, sie hört sich das gerne an, dann habe ich gesagt, ja, das ist ganz schön, dass sie das selbst sie das interessiert. Und ich für mich selber habe dann auch bei manchen Absätzen, nicht bei allen, aber so, da stehen immer so ein paar Sätze drin, da freue ich mich dann, wie das da so steht, dass mir das gelungen ist. Und wenn es so ein paar von diesen Sätzen gibt, dann bin ich auch zufrieden mit mir. Und was die Leserreaktion angeht, das war dabei katastrophal. 30 Leserbriefe oder 50, alle negativ. Willeke, der neoliberale Arsch. Einer hat es auch mal so geschrieben. Er hat dann sein Zeitungsabo gekündigt. So geht man nicht mit Arbeitslosen. Und nicht die Zeit. Seit 30 Jahren wohnen wir in Stuttgart und lesen die Zeit, auch wegen ihrer sozialpolitischen Engagements. Nun haben sie den endgültigen Beweis geliefert, dass sich das nach Helmut Schmidt irgendwie alles und Gräfin Dönhoff, jetzt kommt eine neue Generation von Journalisten, die diese Rigorosität besitzt. Also von diesen Leserbriefen gab es ganz viele.
Von den Leserbriefen können Sie sich ja fernhalten, aber was tun Sie denn, wenn die Redaktion sagt, finden Sie nicht, dass Sie da ein bisschen hart rangegangen sind?
Ja, das war auch so. Das war das Gleiche.
Arbeiten Sie danach? Tun Sie noch so einen Absatz rein?
Nein, das war ja, das ist ja nicht so. Also die Redaktion antwortet ja darauf zu demselben Zeitpunkt wie die Leser, nämlich nach dem Druck. Es ist ja nicht so, dass dieser Artikel als Manuskript einmal rumgeschickt wird und jeder darf was dazu sagen.
Ja, aber Sie haben ja einen Redakteur. Also Sie haben einen Redakteur, der gegenliest. Ich meine, normalerweise hat man, auch wenn Sie der Chefredaktion unterstellt sind, muss Sie ja jemand ins Blatt heben, oder?
Ja, der Ressortleiter.
Ja, und wenn der jetzt sagt, das ist mir jetzt ein bisschen einseitig, Herr Willeke, finden Sie nicht, dass Sie da jetzt auch nochmal die andere Seite beleuchten sollten?
Das hat er mir ja auch, das hat er auch gesagt, du, das ist schon hart, hat er an manchen Stellen. Da habe ich gesagt, ja, das muss schon mal gesagt werden. Und dann hat er gesagt, ja gut, aber bei der Zeit ist es schon so, dass man seine Meinung durchdrücken kann. Man darf verschiedene Meinungen haben und es gibt dann Kollegen, die das total blöd finden, welche, die sagen, richtig, Sie kriegen auch Applaus von einer Seite, die Sie nicht gewollt haben. Irgendwelche FDP-Landesverbände. Aber das ist egal, das ist okay.
Also meine grundlegende Frage ist, würden Sie einen Text, der bei Ihrem Ressortleiter auf intensive Kritik stößt, würden Sie den nacharbeiten, inhaltlich, nicht stilistisch, das würde ich machen, aber inhaltlich würden Sie da Zusätze machen, wenn sowas kommt, oder ist es schon passiert?
Das ist auch schon passiert. Und ich habe dann erstmal den Text einen Tag liegen lassen und gesagt, jetzt denke ich mal drüber nach. Es ist dann für mich immer total schwierig, weil, wie gesagt, das Baby ist gerade draußen und jetzt fängt er an meinem Kind rumzunageln. Und in dem ersten Moment hasse ich den. Und nach 4-5 Stunden gelingt es mir, irgendwie so eine Distanz aufzubauen und nun mal das Argument zu sehen. Hat er nicht doch recht? Will er dich vor was bewahren? Läufst du in eine Falle? Und wenn ich der Meinung bin, er hat recht, dann gehe ich auch daran. Dann verändere ich den Text in 1-2 Absätzen. Und wenn ich der Meinung bin, er hat nicht recht, seine Kritik leuchtet mir nicht ein, dann spreche ich vielleicht noch mit dem Kollegen, der hat gesagt, das ist so, wie findest du, lies mal, wie findest du das denn? Und wenn der dann auch sagt, der hat recht, dann muss ich ihm zustimmen, dann gehe ich daran. Und wenn ich der Meinung bin, er hat nicht recht, dann lasse ich es auch. Und bisher ist das, geht das so durch bei der Zeit.
Ich habe nur mal eine Frage zu den schönen Sätzen, die Sie eben angesprochen haben. Kann man sowas üben, schöne Sätze zu fabrizieren? Oder steckt das einfach in einem drin?
Ich weiß nicht, also das ist jetzt sehr persönlich sozusagen. Das ist,
ich glaube, jeder von uns kennt das ja auch so ein bisschen.
Also ich weiß nicht. Ich
haben Sie manchmal schon überlegt, wenn Ihnen ein Satz gefällt, wie habe ich das gemacht? Oder?
Also, ja, ist auch schon vorgekommen. Ja, ist schon vorgekommen, doch.
Man hat ja meistens keine Antwort.
Nee, und dann ja, gefällt mir. So, das war ein guter Tag. Aber ich versuche mich davor zu bewahren, das jetzt irgendwie zu reflektieren. Wie das nun, ob ich auf den Einsatz schneller oder später komme oder ich kann das nur so. Ich kann da im Grunde nicht viel zu sagen.
Wobei, zum Aufbau eines Textes, also wie halte ich über so eine lange Strecke durch, wie dieser Rhythmuswechsel, Spannungsbogen, diese Dinge, darüber muss man sich wahrscheinlich, ist es unbewusst, passiert es einfach so?
Nein, ich glaube, dass man da schon, dass man das schon bauen kann. Also das ist bestimmt, das fällt bestimmt nicht von oben herab und dann plötzlich habe ich die intuitiv die Gliederung und muss dann nichts mehr machen, sondern ich glaube, dass das sozusagen eine Erfahrungssache ist. Ich bin ja im Dossier bei der Zeit groß geworden. Die haben mich eingestellt, als ich 12 Jahre jünger war. Das heißt, ich habe schon ein paar geschrieben. Und ich hatte immer auch dort super Kollegen, die mir dann am Anfang geholfen haben und wo es noch nicht so gut ging und die mir Sachen gesagt haben und warum das besser sein könnte. Da muss ich auch sagen, habe ich auch Glück gehabt mit dem Dossier, wie es damals war, als ich angefangen habe bei der Zeit. Da waren großartige Kollegen von Kuno Kruse bis Dirk Kupfelweit, die mir Sabine Rückert, wo man in so ein Team eigentlich hineinkatapultiert wird und die haben dann erklären, wie man was aufbaut, warum diese reine Deskription, die man ja am Anfang gerne macht, 1:1 alles wiedergeben, wie man sieht und hört, naja, warum das auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, warum im Grunde warum der Kampf des Reporters eigentlich immer gegen die eigene Deskription geht, gegen die bloße Deskription. Warum das Reflexive eigentlich viel interessanter ist, wenn es sich mischt mit dem Deskriptiven. All diese Sachen habe ich dann über die Jahre auch beigebracht bekommen. Insofern ist es natürlich alles eine Übungsfrage, finde ich. Aber der einzelne Satz, über den kann ich mir keine Gedanken machen. Wohl aber über die Struktur. Und ich glaube, dass die Reportagen, die mich am meisten langweilen, sind im Grunde die Deskriptiven. Wo nichts passiert, außer dem, was gerade in dieser Szene passiert, die keine metaphorische Kraft hat. Und da, glaube ich, lernt man dann halt mit der Zeit genauer auszuwerten, geiziger zu werden mit den Szenen und einfach eine Szene eben nicht durchzuwinken, nur weil sie ja ganz schön ist. Und gerade bei diesen Monstern ist es natürlich am besten, wenn es nach hinten immer besser wird. Gut anfangen und dann immer besser werden. Weil am Ende wird der Leser immer erschöpfter. Es wird ja immer schwieriger zu folgen. Man muss noch eine Seite umblättern. Da kippen dann schon viele. Und dann soll man bis zum Schluss dieses ganze Ding einigermaßen genießen. Da, glaube ich, muss man dann auch schon geizig werden mit den Szenen, die man hat, und kann dann so Sachen, die am Anfang noch ganz schön gewesen sind, hinten nicht mehr machen.
Ich habe die Frage, Sie seien der Mann für die zweite Halbzeit. Jetzt bei dem Text ist mir so, dass die für mich eigentlich überraschenderen und auch mich etwas klüger machen, die Sachen auch in der zweiten Hälfte waren, nämlich dieses Umreißen. Wenn im Prinzip das Fenster aufgeht zu dieser Globalisierung, zu dieser Art des Nachdenkens, im Grunde genommen Wander, Menschen, Fabriken hin und her zu schieben und so weiter. Haben Sie mal drüber nachgedacht, das einfach weiter nach vorne zu machen?
Das wäre viel besser gewesen.
Diese böse gesagt Redundanzen, weil das in der Unterzeile steht, die Deutschen, den tut das Kreuz so, oder das Kreuz C, das kenne ich, weil ich mich vorher mal zwei Tage lang gewesen habe. Der ja nicht mehr gerade stehen konnte, das hat mich wirklich sehr überrascht.
Ja.
Hinten fand ich jetzt echt sensationell, also für mich, ich bin ja immer froh, dass ich dazulerne und ich verblöde, also die Urteilsbeschädigung, das hat mich wirklich so gebracht.
Nee, mir geht es ja ähnlich, habe ich ja gerade gesagt, also mir ging es ja ähnlich damals.
Ich muss aber ziemlich, ich muss doch die ganze Strecke lesen, bis ich dahin komme, dass es zwar eine Zeit lang gibt.
Vielleicht ist es zu lang, ne? Man hätte vielleicht vorne was wegnehmen sollen. Vorne die Arbeitslosen wollen nicht, ausdünnen und gleich rein mit dieser Bauer hier hat nicht was über Arbeitslose zu sagen, sondern über den europäischen Wanderarbeiter. So. Vielleicht hätte man den ganzen Arbeitslosenstrang ausradieren können und die Geschichte wäre besser geworden. Dieses Ganze, die deutschen Arbeitslosen wollen nicht, vielleicht hätte man das viel schwächer machen können. Und dafür nach vorne ziehen, die Globalisierung hat den Acker erreicht. Ich weiß es nicht, ich bin da natürlich befangen. Ich fand es so gut, aber kann schon sein, dass Sie recht haben.
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich habe die Geschichte vom Jahr mal gelesen, ich weiß nicht, am Badesee, und das ist übrig geblieben, ist wirklich das ist halt irgendwie, hat ja irgendwie, weiß nicht, so und so viele 100 Leute am Anfang, und das bleibt dann wirklich kein einziger davon. Oder diese beiden, der war einer, der beweisen will, und das gelang halt an.
Na, zwei Ausländer waren es, ja. Der eine kam, ich weiß noch, der eine, den hatte das Ausländeramt geschickt, nicht das Arbeitsamt. Das Ausländeramt. Und der andere, das habe ich jetzt vergessen.
Wie würden Sie sich als, Sie schreiben ja jetzt für das ziemlich lange Geschichten, wie würden Sie sich eigentlich als Reportagenschreiber die Wirtschaftsseiten der normalen Tageszeitung, wie stellen Sie sich die vor? Sind die gut? Was würden Sie daran verändern?
Ich lese die Wirtschaftsseiten der Tageszeit eigentlich immer sehr gerne. Auch weil sie so kurz sind. Das ist schon, für meine Bedürfnisse ist das schon gut. Aber ich vermisse, das habe ich vorhin ja mal kurz angedeutet, ich vermisse die Wirtschaftsreportage entweder auf den großen Wirtschaftsplätzen, oder auf den Seite 3 der Zeitung.
Aber das wollte ich gerne machen. Das sind diese Themen, die Sie vorhin angesprochen haben, ist ja im Prinzip nur ein Thema, nämlich Globalisierung, und kann man daraus jetzt wirklich die Reportagen schreiben, die Sie jetzt gerne lesen wollen?
Nein, aber es gibt ja zahlreiche Wirtschaftsthemen, die sich eignen würden. Und ich habe immer den Eindruck, dass die sich dann doch eher auf den Wirtschaftsseiten abspielen und dann eher klein gehalten werden, kompakt gehalten werden. Und ich würde mir wünschen, dass die auf prominentere Plätze vorrücken.
Weil gerade die Themenfindung für die Wirtschaft, für die Reportage, ist jedenfalls in unserem Ressort, ist relativ schwierig. Also es, denn natürlich bieten sich diese großen Skandale an, da eine Reportage draus zu machen. Zur Not geht man halt auch zu einer Produktionsstätte und hört sich bei der Belegschaft um und macht das halt als Reportage, aber wenn man jetzt ein Kleinfeld nicht kriegt oder so, ja. Aber das ist ja das Naheliegende. Das, was jetzt interessant wäre, wäre jetzt mal so eine Erntegeschichte, dieses Thema zu kriegen. Wenn Sie sagen, Rasierer ist auch irgendwie interessant, aber es ist im Prinzip sowohl Ernte als auch Rasierer sind ja in Wahrheit dann Globalisierungsgeschichten gewesen. Also ist es eigentlich möglich, eine vernünftige Wirtschaftsreportage im Unternehmen zu machen, sozusagen, ohne dass der Skandal jetzt gerade ausgebrochen ist?
Jetzt zum Beispiel nehmen wir doch die Ernte. Jeder von uns hier hätte irgendeine andere Erntegeschichte machen können. Die Ernte bietet, hätte sich. Es gibt ja auch diese Geschichten. Ich weiß nicht sozusagen. Ich sehe natürlich die Hürden. Ich sehe natürlich die Probleme mit den Pressesprechern und
den. Die Reportage, ich stelle mich. Also ob das jetzt die Ernte ist oder irgendwas in die Produktion und beobachte, was die Leute da machen und welche Probleme sie haben oder auch nicht. Ist das das, was man lesen will?
Also, nö, das würde ich auch nicht lesen.
Also ist das doch das Problem. Man überhöht es, nämlich man nimmt die Globalisierung als überhöhte, also sozusagen als die Geschichte hinter der Geschichte.
Ja.
Ja, wie kommt man da hin, wenn man...
Ja gut, aber das... das zu überhöhen, ist ja noch kein Fehler.